Neue Folge Media Stories Ende November. Alle zwei Wochen treffen Isabel Sonnenfeld, Holm Münstermann und ich, Robert Richter, spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Diese Folge ist sehr aktuell, denn heute treffe ich Katharina Frömsdorf, die seit noch nicht einmal einem Monat Chief Platforms and Growth Officer und CEO Join bei ProSiebenSat.1 ist. Ich kenne Katharina sehr gut, denn wir beide haben 2005 bei ProSiebenSat.1 angefangen, damals in der Musikabteilung. Es gibt viel zu erzählen, lasst uns direkt einsteigen. Hier ist Katharina Frömsdorf. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dich zu sehen, wenn auch nur virtuell. Ich bin gerade in Düsseldorf. Du bist in den ProSiebenSat.1 Studios in München. Danke, dass es bei dir klappt. Ich weiß, der Kalender muss im Moment extrem voll sein. Also steigen wir gleich ein. Bevor wir auf deine Karriere blicken, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ja, hallo Robert. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und deinen Podcast. Ja, ich starte wie so viele morgens um 6:30, weil die Kinder dann aus dem Bett müssen und pünktlich in die Schule. Das heißt, ich bin früh wach und je nachdem, wie es morgens läuft, hat man um 8 schon das Gefühl, dass man in die Mittagspause muss oder optimalerweise dann entspannt mit einem Kaffee in den Tag starten kann und sich ein bisschen in den Tag gedanklich reinfindet und vielleicht ein bisschen guckt, was so in der Welt los ist.
Seid ihr eigentlich in so einer hybriden Arbeitswelt schon? Das heißt, weiß ich nicht, montags Homeoffice und dann dienstags im Büro oder wie?
Ja, wir haben bei ProSiebenSat.1 ein hybrides Modell. Das heißt, im Prinzip ist allen Teams selber überlassen, wie sie das machen wollen. Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche und einige arbeiten voll flexibel. Andere haben sich einige feste Teamtage gelegt. Das heißt also so im Schnitt, wenn man hier in Unterföhring ist, ist so gegen Mitte der Woche relativ viel los. An den Randtagen ein bisschen weniger. Aber ich habe das Gefühl, dass die Kantine jetzt an den Tagen sehr, sehr voll ist. Und ich hatte neulich den Eindruck, dass es sogar voller denn je war. Also ist eigentlich ganz schön, ist eine gute Mischung. Ich bin meistens auch ungefähr 3 Tage hier vor Ort.
Deine Kanäle, deine Medien.
Und privat, dein Medienkonsum, wie informierst du dich? Welche Abos hast du im Streaming natürlich außer Join, logischerweise? Aber da kommen wir gleich drauf.
Join habe ich natürlich. Ich bin Zeit-Abo-Leser. Ich informiere mich natürlich digital überall, wo man Nachrichten kriegt. Aber im Streaming habe ich auch ein relativ breites Portfolio. Inzwischen, man sammelt es so an. Netflix, Disney Plus, Apple, on and off. Gerade habe ich mal wieder ein Abo gekündigt, weil man vergisst immer, das dann zu tun. Aber ich habe relativ viel und ja, alles dabei.
Dein Weg, deine Story.
Was ich in Vorbereitung rausgefunden habe auf das heutige Gespräch, was ich nicht wusste, du bist in Sydney geboren, aber dann aufgewachsen in Baden-Baden. Was ist Heimat für dich und wie ist das gekommen?
Mein Vater war beruflich viel unterwegs und da waren wir in Australien, in Hongkong und auf der Schule. Und damals war das dann so, Familie ist dann immer mitgezogen. Heute, wenn man zumindest mal wahrscheinlich im Inland dann irgendwie einen Job wechselt, ist es üblicher, dass man vielleicht auch an dem Ort wohnen bleibt. Aber früher, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich 7-mal die Schule gewechselt und Abitur dann in Baden-Baden gemacht. Also das hat eher damit zu tun gehabt, dass mein Vater relativ viel rumgekommen ist. Und Heimat, ich bin jetzt sehr, sehr lange in München und insofern würde ich sagen, ist natürlich Heimat auch ein Stück weit hier, aber es ist nicht immer so geografisch zuzuordnen bei mir, weil ich auch nicht einen Familienpunkt habe, wo jetzt alle sind, sondern alle sind irgendwie verstreut. Meine Geschwister auch irgendwie zum Teil in- und Ausland und deswegen ist eigentlich Heimat eher da, wo die Familie ist und gar nicht so an einem geografischen Punkt.
Mal ganz kurz, 7-mal die Schule gewechselt. Also das heißt, von Hongkong nach Deutschland und wieder zurück. Also
Australien, Deutschland, Hongkong, Deutschland und in Deutschland dann auch nochmal umgezogen und dann auch nochmal in einem Ort die Schule gewechselt. Also es war alles dabei.
Wow, okay, alles klar. Aber am Ende studiert hast du dann in Berlin und zwar dauerhaft an der HU Berlin Volkswirtschaft.
Genau, ich bin Volkswirtin und habe mir irgendwas ausgesucht, nachdem ich gearbeitet habe, hier und da habe ich gedacht, ich muss jetzt mal was, indem ich mir noch nicht so richtig festlegen muss. Und damals wurde es VWL und das war eigentlich auch ganz gut, hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn es mir ein bisschen zu mathematisch war, aber habe ich dann irgendwie auch rumgekriegt.
Das ist lustig, ne? Wenn man so jung ist, dann weiß man noch nicht so genau, wo geht die Reise hin und dann nimmt man was, war bei mir ähnlich, was eher breiter ist.
Ja, also ich meine, das war damals noch, da stand einem noch alles offen und es war auch ein bisschen, ich wollte eigentlich BWL machen, aber hätte dafür den Studienplatz nicht in Berlin bekommen, habe dann VWL gemacht, weil das einfacher war, dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Und dann bin ich dabei geblieben, weil ich es dann doch ganz gut fand. Genau, aber es hat schon natürlich damit zu tun gehabt, dass ich nicht so richtig wusste. Ich hatte so eine Medienorientierung schon damals und hatte auch schon einiges gemacht in den Medien und auch während des Studiums. Aber so richtig klar, wo geht die Reise dann hin? Ich wusste eins, zu dem Zeitpunkt zumindest Journalistin würde ich wahrscheinlich nicht werden, weil das hatte ich ein bisschen ausprobiert. Und da habe ich irgendwie für mich festgestellt, dass man hat so eine Affinität zu Inhalten, aber selber sie machen, habe ich gemerkt, ist gar nicht so unbedingt meine große Stärke. Und deswegen vielleicht eher im Organisatorischen. Und das hat sich ja irgendwie auch dann bewahrheitet, dass es in die Richtung ging.
War da ein Einfluss eigentlich? Also, dass du in die, in Anführungszeichen, Medien wolltest? Du warst bei Das Ding, hast da gefreelanced beim SWR?
Ja, nicht aus meinem unmittelbaren privaten Umfeld, gar nicht so sehr. Ich war eben in Baden-Baden. Das war eigentlich wahrscheinlich sogar dieser Anker. Baden-Baden ist ja einer der SWR-Standorte und da kannte man irgendwie lauter Leute, die dann da irgendwie anfingen oder da gearbeitet haben. Und ich habe tatsächlich irgendwie damals nach dem Abi gesagt, komm, ich will jetzt erstmal ein Jahr arbeiten und habe mir einen Job gesucht und hab dann da als Aushilfe im ARD-Buffet in der Redaktion angefangen und habe ein bisschen Pressearbeit gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann auf dem Flur jemanden getroffen, der sagte, ach, du kannst auch ein bisschen deine Stimme, lass mal testen, komm doch mal zum Radio. Und dann bin ich zu Das Ding und das war eigentlich super, weil damals war das oder ist eigentlich wahrscheinlich heute immer noch so, junge Menschen machen für junge Menschen Radio. Deswegen waren da viele Schüler und Studenten, die oder fast alle, die dieses Programm gemacht haben. Und da habe ich dann eben auch noch gearbeitet während des Studiums oder Grundstudiums, bin ich relativ oft dann zurückgefahren und habe dann immer meine Arbeitswochen gemacht und da als freie Mitarbeiterin bei Das Ding gearbeitet. Das war eine tolle Zeit.
Und über einen kurzen Umweg nach deinem Studium warst du, glaube ich, kurze Zeit bei Raymax Film. Bist du dann zu Starwatch Music gekommen? Das war 2005 als Senior Produktmanager.
Also Starwatch war meine erste ProSieben-Station. Ich habe mich damals für irgendwas beworben. Ich habe im Vorstellungsgespräch dann erfahren, dass sie jemanden suchen, weil sie ja jetzt ein Musiklabel aufbauen wollen, ProSiebenSat.1. Ich war Projektassistentin am Anfang. Ich glaube, diesen Jobtitel gibt es heute gar nicht mehr. Heute wäre das wahrscheinlich eine Junior-Projektmanagerin oder so. Aber ich bin da rein, nach einem kurzen Umweg im Filmbereich. Und dann hat man mir im Vorstellungsgespräch gesagt, so, jetzt, wir wollen ein Musiklabel gründen und wir suchen da so ein bisschen Allrounder. Und das hat eigentlich für mich ganz gut gepasst. Und ich habe, damals war das auch gar nicht so einfach, einen Job zu finden. Und ich so, ach Mensch, guter Einstieg. Ich habe zwar keine Ahnung von der Musikindustrie, aber gut, fange ich jetzt mal an. Und dann, ja, das war damals die Zeit, Haim Saban war größter Gesellschafter bei ProSiebenSat.1 und Haim Saban, Milliardär, der hat selber mit Musik seine Karriere begonnen und hat sein glaube ich, sein erstes großes Geld mit Musik verdient. Und er hat das damals als Idee und Impuls bei ProSiebenSat.1 reingebracht. Mensch, ihr seid doch hier Medienkonzern und ihr habt doch viele Flächen. Und damals war auch TV natürlich mit Abstand das wichtigste Medium, um Musik und Künstler zu promoten. Und warum macht ihr das immer für Dritte? Wir können das doch auch vielleicht selber machen. Und so ging das los, dass ich da irgendwie bei ProSieben ankam, in einem kleinen Eckbüro. Robert, du weißt es noch, weil du selber auch Farbebüros weiter saßt, in einem kleinen Eckbüro mit einem leeren Schreibtisch und einem leeren Rechner, aber einem verhandelten Vertrag mit damals Warner Music, mit dem ProSiebenSat.1 eine Art Joint Venture, eigentlich ein virtuelles Joint Venture geschlossen hat und dann gesagt hat, okay, jetzt starten wir. Und das war so ein bisschen wie ein Startup im Konzern, wo man irgendwie sich alles selber erstmal aufbauen musste. Und das war natürlich prägend für die Zeit, die dann kam.
Genau, du sprichst es gerade an, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Starwatch war so eine Art Corporate Startup von ProSiebenSat.1 im Musikbereich und das war ein Joint Venture am Anfang mit Warner und ich glaube dann am Ende mit fast allen großen Majors. Ne? Mhm. Wie hat das Geschäft funktioniert? Wie war so deine Zusammenarbeit mit den Künstlern?
Naja, das Geschäft, das war hieß der Diversifikationsbereich. Du hast Markus Englert auch vor einigen Folgen mal zu Besuch gehabt. Der war der damalige Vorstand und da hat ProSieben natürlich strategisch damals auch neue Geschäftsfelder gesucht. Und das war eben eine dieser Ideen. Und wie immer, ganz am Anfang holperte es so ein bisschen, bis man den Weg gefunden hat. Was mache ich mit den Künstlern? Wie integriert man die ins Umfeld? Welche Erwartungshaltung haben zwei starke Partner, die irgendwie das gemeinsam machen wollen. Musste man sie erstmal so ein bisschen einrenken, das erste Jahr. Und dann kam aber tatsächlich relativ schnell, ProSieben hatte die Popstars gerade zu ProSieben geholt und Monrose kam dabei raus. Dann hatten wir die ersten Demos auf dem Tisch von einem Newcomer mit deutschsprachigen Swing-Songs und wir dachten, Mensch, das ist irgendwie eine Nische, aber vielleicht probieren wir das mal aus. Dieser Künstler war Roger Cicero und der Erfolg zeigte sich dann in den Folgejahren und das Konzept ist total aufgegangen damals. Also wir haben, ich glaube, ein paar Jahre lang, weiß ich noch, weil ich dann immer auch ein bisschen die Finanzen damit mit noch gemacht habe, neben den Marketing-Themen, haben wir immer im Halbjahr schon irgendwie unsere Budgetziele erreicht, weil auf einmal alles so explodierte. Und dann haben wir das tatsächlich aufgemacht und es kamen weitere Partner, Universal Music, Sony Music, mit denen wir dann auch Partnerschaften gegründet haben. Und das lief sehr, sehr gut. Das hatte damit zu tun, dass natürlich einfach diese Nähe zu den medialen Flächen und wir haben Freiflächen genommen damals. Ne? Alles, was man nicht verkauft hat in der 7-1 Media an Werbekunden, haben wir dann genutzt, um unsere Tonträger und Künstler zu promoten. Wenn ein Künstler irgendwo in der Sendung aufgetreten ist, dann war das nicht selten so, dass am nächsten Tag dieser Künstler, diese Künstlerin irgendwo in den Top 10, Top 5 der Charts auftauchte. Also hatte einen riesen Impact, das, was wir da gemacht haben. Dann kam Udo Lindenberg. Es war ein ganz spannendes und für mich natürlich auch prägende Zeit. Produktmanagerin von Udo Lindenberg. Der kam irgendwie, nachdem er 20 Jahre lang eigentlich nicht präsent war als Künstler, hatte er ein Wahnsinnsalbum produziert, was wir damals als Starwatch unter Vertrag genommen haben und mit Warner gemeinsam und da auf einmal ihm geholfen haben. Also am Ende war das natürlich seine Leistung und sein Album.
Das war, glaube ich, sein erstes Nummer-1-Album dann, ne? Oder?
War sein erstes Nummer-1-Album tatsächlich damals. Und
überlegt mal, die ganze Karriere, eine Wahnsinnskarriere und dann das erste Nummer-1-Album mit euch,
absolut,
mit dir.
Ja. Genau. Und das war natürlich so eine Zeit, wo, also damals war immer so die Regel, naja, 9 Flops, ein Hit. Ne? Ein Hit kompensiert das, was man ausgegeben hat für die 9 Flops. Das war so ein Richtwert. Und wenn man mit Starwatch zusammengearbeitet war, war es eben nicht 10% Hit, sondern oft irgendwie 30-40%. Das heißt, in der Zeit war die Nachfrage nach sozusagen einer Partnerschaft mit Starwatch unfassbar groß. Also irgendwann stand die ganze Musikindustrie hier. Es war so ein bisschen revolutionär damals, weil die ganze Musikindustrie sagte, hey, wollt ihr nicht auch? Das war so ein bisschen, hey, wenn ich mit Starwatch irgendwie einen Deal habe, dann geht's, ne? Dann wird's abgehen. Und das waren so ein bisschen die goldenen Jahre. Man darf auch nicht vergessen, die Musikindustrie war ja in der Krise. Ja, die haben jedes Jahr, das war das Gegenteil von heute, die haben jedes Jahr Marktvolumen verloren. Ja, und jedes Jahr irgendwie ging es 5%, 10% runter. Weil damals ja Raubkopien, Napster war ein großes Thema. Also in dieser Branchenkrise hat natürlich jeder diesen Anker gesucht, womit man dann doch den Erfolg hinkriegt. Naja, und da haben wir uns dann in ein paar Jahren so zur viertgrößten Plattenfirma in Deutschland entwickelt, nach den 3 großen Majors. Also es war eine Wahnsinnszeit. Ne? Also für mich, ich war in der Zeit natürlich sehr, sehr operativ. Ich habe selber... Mein Job war ein Marketing-Job, also ich habe mir jeden Tag überlegt, okay, was brauchst du für Flächen, was machst du, Klinken putzen bei ProSiebenSat.1 intern, bei den Redaktionen, bei den Marketing-Leuten.
Genau, du warst ja Diversifikation, du warst ja nicht Kerngeschäft sozusagen, ne?
Nee, ich war nicht Kerngeschäft, das heißt, wir waren so eine kleine Leuchte und lineares Fernsehen war hier natürlich das große Ding und wir durften dann auch mal am Tisch sitzen so. Ja, ist klar, also als mini-kleine Firma, aber der Erfolg und natürlich auch die Namen der Künstler, die haben natürlich auch geholfen, da die ein oder andere Tür aufzukriegen. Und es hatte natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, ne? Dann auch irgendwann im Vorstand und im Senior Management, weil man eben merkte, komm, da ist irgendwas, was doch ganz gut funktioniert.
Ja, ich habe immer noch das Bild von Udo Lindenberg vor mir. Erzähl mal eine Geschichte aus der Zeit damals, die dir bis heute in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht nicht von Udo, aber einfach so, wenn du zurückblickst, wie viele Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre Musikindustrie oder noch mehr. Was ist denn so eine Geschichte, die dir bis heute in Erinnerung geblieben ist?
Es gibt so viele. Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich allein über die 6 Jahre ein Buch schreiben. Einfach auch tolle Erlebnisse. Ich war ja auch noch relativ jung und ich bin da sozusagen immer so ein Stück weit auch mitgeflogen auf der Welle. weil wir bei Udo sind, weil du auch gerade erwähntest, Nummer eins. Also ich weiß noch, als wir damals wussten, okay, das Ding ist veröffentlicht in der ersten Woche und die Chance, dass der auf eins geht, ist relativ hoch. Da sind wir im Kernteam damals von München nach Hamburg geflogen und haben ihn im Atlantik damals überrascht mit auch den Kernkollegen und Kolleginnen von Warner und dem engsten Team, seinem engsten Team, und haben ihn im Atlantik überrascht und haben mit ihm irgendwie dann tatsächlich, als es dann an dem Tag auf die Eins ging, damals angestoßen. Und dann ging der Abend so weiter und dann irgendwann gingen Leute und wir waren noch eine kleine Runde von, glaube ich, 6, 7 Leuten und dann meinte Udo irgendwann, naja, kommt mal mit. Und dann lief er mit seinen in seinen grünen Socken, glaube ich, durchs Hotel Atlantik, wir hinterher, wie so eine Schulklasse. Und dann fuhren wir im Aufzug hoch und dann gingen wir in die Präsidentensuite. Und er hatte, es gab auf dem Album den Song Mein Ding, das kennt man. Und da gibt's eine Zeile, da geht es um Dosenbier und Kaviar in dem Song. Und er hatte eben auf dem Konferenztisch dieser Präsidentensuite hatte er aufbauen lassen, so eine Pyramide von Dosenbier und da oben drauf Kaviar. Und dann stieg er auf diesen Tisch und machte diesen Song an und fing an, so in dieser Udo-Art zu tanzen. Und dann standen wir da, glaube ich, zu 6 rum und haben da so ein bisschen mitgeschunken. Und dann dachte man, irgendwie, das ist irgendwie echt ein skurriler Moment. Und das ist es irgendwie geblieben, vor allem, wenn man sich überlegt, was dann Udo auch aus sich gemacht hat in den ganzen Jahren danach. Das ist wirklich ein mega Superstar für mich auch, weil der wie kein anderer, und das finde ich, sieht man jetzt auch wieder, wie kein anderer es geschafft hat, immer wieder so eine Brücke in die nächste Generation zu bauen. Also mit dem Album hat er irgendwie alle wieder abgeholt. Dann hat er ein paar Jahre später das Unplugged gemacht, Clouseau und ein paar tolle Duette. Auf einmal kannten ihn die Teenager, die ihn vorher gar nicht auf dem Zettel hatten. Jetzt irgendwie hat er Komet gemacht. Jetzt läuft meine 7-jährige Tochter und singt irgendwie, und der Schnaps schmeckt noch genauso, wenn sie irgendwie so, kann den ganzen Song auswendig. Und auf einmal ist er bei meinen Grundschulkindern präsent. Und das ist wirklich echt ein Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt.
2012 bist du dann CEO von Starwatch geworden. Und du hast es gerade schon ein Stück weit angesprochen. Die physischen Verkäufe gingen sicherlich zurück. Die Musikindustrie war mitten in der digitalen Transformation eigentlich. Was sind Learnings aus deiner Zeit dort, die vielleicht sogar auch noch heute aktuell sind? Was sind so Themen, die du mitnimmst, die jetzt Teil deiner DNA sind als Managerin?
Also die Musikindustrie, und das hat man immer wieder gehört, Musikindustrie gehörte immer zu den Branchen, die es am ehesten getroffen hat. Also damals eben, wie gesagt, dieses illegaler Musikkonsum, das war etwas, was damals voll diese Industrie getroffen hat. Diese verschiedenen Produkte von der CD auf Streaming und irgendwann mal von der Schallplatte auf die CD und so weiter. Die Kassette war auch noch da. Also die Musikindustrie hat einfach diesen Schlag immer wieder abgekriegt und ein bisschen häufiger als andere Medienindustrien. Und vor allem waren sie immer die Ersten oder oft die Ersten. Und ich glaube, das prägt so eine Branche. Und ich hatte immer das Gefühl, in dieser Musikindustrie, also die Flexibilität und diese Wandelbarkeit ist da sehr, sehr groß. Und wenn es mal nicht klappt, gut, dann stehen wir morgen wieder auf. Das, finde ich, hat das prägt, weil du irgendwie jeder war mal totgesagt. Also die Majors mal, die Kleinen, die Künstler nie, aber die ganze Infrastruktur drumherum. Also und wenn man heute sieht, dass Musikunternehmen mit die wertvollsten Medienunternehmen der Welt sind, dann ist das echt beeindruckend, weil das hätte man, glaube ich, vor 10 Jahren so nicht gedacht. Also diese Wandelbarkeit und diese Resilienz im Prinzip dieser Branche, und das hat geprägt auf jeden Fall. Auch, was auch für mich immer wieder eine Erkenntnis war in den Jahren, war eben das The Obvious, ne? Also die Sachen, bei denen man gedacht hätte, okay, die gehen jetzt total ab. Oft gar nicht die Dinger waren, die am größten wurden, sondern ganz oft eben so eine gute Idee, aber komm, lass mal was ausprobieren. Komm, das testen wir jetzt mal, kann total daneben gehen oder wird wahrscheinlich klein bleiben. Und auf einmal gab es Künstler in den Jahren, die abhoben, und man dachte so, krass, also damit haben wir jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Und also sozusagen immer wieder Dinge auszuprobieren, auch wenn man vielleicht gar nicht im ersten Moment daran denkt oder zu hoffen glaubt, dass das wirklich ein Riesenerfolg werden kann. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die hat mich geprägt, und dass manchmal eben auch man mal sich auf einen Weg begeben muss, weil auf dem Weg oder auf halber Strecke sich vielleicht neue Wege aufmachen. Und das war, glaube ich, was ich aus der Zeit mitgenommen habe.
ein Stück weit rausgezoomt aus dem Musikgeschäft. Wenn man so möchte, war für ProSiebenSat.1 das Musikthema ja auch ein früher Test, weil man eigentlich festgestellt hat, super, man kann mit Werbeleerzeiten, du hast gerade angesprochen, unverkaufte Werbezeiten, Werbeleerzeiten, also ich glaube, man darf in Deutschland 12 Minuten Werbung in 60 Minuten machen, wenn ich richtig informiert bin. Und dann hat man gesagt, super, wir machen das jetzt nicht nur für Musik, sondern auch für andere Themen. Und dann wurde das Thema Media for Revenue, Media for Equity geboren, das dann ja extrem erfolgreich war für ProSiebenSat.1, auch im Kapitalmarkt, glaube ich. Wie blickst du heute darauf zurück?
Ja, das war damals, es war witzigerweise sogar der gleiche Chef der Starwatch, Hans Fink, der Starwatch machte und auch der Seven Ventures dann auch gegründet hat. Und tatsächlich war das die Blaupause, um zu sagen, komm, wir können doch auch mit unseren Werbeleerzeiten andere Dinge tun. Ich habe damals, glaube ich, noch so die allerersten Spots, haben wir noch irgendwie aus dem Musikteam noch begleitet und so, komm, so macht man das, so muss man Fernsehspot produzieren, damit man damit Produkte erfolgreich verkauft. Also da war tatsächlich irgendwie eine Etage über uns, war die Geburtsstätte von Seven Ventures. Und ja, tatsächlich wurde das dann sehr erfolgreich. Thomas Ebeling damals als CEO hat natürlich voll darauf gesetzt und es war ein bisschen der Start auch für dieses Geschäft und wurde natürlich wahnsinnig professionell dann in den Folgejahren. Und heute haben wir ein Riesenportfolio aus Seven Ventures entstanden, dann natürlich auch Überlegungen strategisch zu investieren, in Mehrheiten zu gehen. Und das ist eben heute, war irgendwann mal das Fundament dessen, was heute unser Commerce- und Venture-Geschäft bei ProSiebenSat.1 ist. Und es war natürlich auch ein bisschen der Start damals. Also ProSiebenSat.1 war ja damals in einer Phase, wo, ich glaube, das war die Phase, wo es ja dann irgendwann sogar in DAX ging, wo viele Dinge super erfolgreich liefen, aber wo auch eine große Offenheit dafür war, sehr stark zu investieren in Minderheiten, in Mehrheiten. Also man hat sehr stark ausprobiert, ne? Weil die Möglichkeiten, man ist im Kerngeschäft noch gewachsen, die Möglichkeiten, auch finanziellen Möglichkeiten waren da, Dinge zu testen. Es war auch ein bisschen die Zeit, als gerade unklar war, noch relativ unklar war, wo wird das Mediengeschäft hingehen, wie läuft die digitale Transformation. Alle großen US-Player kamen gerade in den Markt, Amazon, Apple auch mit Angeboten. Und damals war das eben, ja, es war so eine bisschen Ungewissheit, wo das Mediengeschäft, aber gleichzeitig eben dieser Erfolg, der dem damaligen CEO auch recht gegeben hat, zu sagen, komm, ich investiere da in etwas, wo ich auch die Erfolge sehe. Genau, also es war die Zeit. Und es hat auch natürlich in meinem Umfeld, weil wir wurden natürlich damals auch ein bisschen von dieser Welle mitgezogen. Dann hieß es, komm, was können wir noch tun? Wo können wir wachsen? Was ist irgendwie die große grüne Wiese auch in eurem Musik, Live-Entertainment spielte damals auch schon eine große Rolle bei Starwatch. Also wir haben nicht nur Tonträger, sondern auch schon sehr stark im Konzertgeschäft begleitet. Und was können wir noch tun? Ne? Und damals haben wir dann auch angefangen, hier und da zu investieren und neue Dinge auszuprobieren. Das war dann so die nächste Etappe, nachdem sozusagen das Musikgeschäft sehr groß wurde. Dann natürlich auch in der Transformation es nicht mehr ganz so einfach hatte, weil andere Dinge wichtiger wurden. Aber es war so die Zeit, wo wir dann auch Eventgeschäft gekauft haben, MMP Event damals. Das war eine Eventagentur, da ist eine Eventagentur in Köln, die wir dann, an der wir uns beteiligt haben. Wir haben eine eigene Ticketplattform aufgemacht mit Ticket Hall. Wir haben uns auch an einer Ticketingfirma beteiligt, weil wir sagten, okay, wie können wir denn aus uns heraus auch weiter investieren und neue Dinge tun?
So gesehen war Diversifikation und die Veränderung der Branche eigentlich immer Teil deiner DNA. Und
immer. Es ging immer darum, darüber nachzudenken, wie können wir mit weiteren neuen Geschäftsmodellen weitere Erlösquellen für den Konzern aufmachen. Das hat mich eigentlich von Tag 1 an begleitet, ja.
Und das ist ja eigentlich ein Stück weit so bis heute, so 2018 bist du dann nochmal, wurde dein Aufgabenbereich nochmal erweitert. Du bist dann Geschäftsführerin der 7-1 Ad Factory geworden. Starwatch ist da, glaube ich, drin aufgegangen. Und neben dem klassischen Werbegeschäft der Ad Factory, das war ja damals auch so eine Art Customized Kampagnen oder es sind bis heute Customized Kampagnen. Du hast sozusagen das verantwortet, aber auch immer wieder neue Themen entwickelt für den Konzern. Also einmal das Podcast-Geschäft, dann aber auch digitale Produkte wie Fayo, Smile, Join Me. Ich glaube, teilweise gibt es die heute gar nicht mehr. Und zuletzt jetzt eben auch die Verantwortung für Studio 71, das Creatorinnen-Geschäft. Das zieht sich so ein bisschen durch deine berufliche Laufbahn, durch deine DNA eigentlich, dass du immer, ich sag jetzt mal, in der Diversifikation warst, ne?
Ja, es kam immer irgendwas dazu. Also aus dieser Phase, dieser viel Ausprobierens und auch sowas wie Ticketing hat nicht funktioniert. Wir haben dann noch eine Fußballmanagement-Agentur aufgebaut damals. Christian Nährlinger wurde Geschäftsführer. Wir hatten Jerome Boateng bei uns unter Vertrag. Also es war so sehr breit in den Themen. Es wurde breiter und dann kam 2018, war nach einem Reorganisationsprogramm, Thomas Ebeling war als CEO dann raus 2017. Also dann kam so ein bisschen die Konsolidierungsphase und die, sagen wir mal, wir müssen jetzt mal gucken, was machen wir und was lassen wir. Und damals haben wir auch unter anderem, haben wir einfach, es gab eine Zeit bei ProSiebenSat.1, da war ungefähr jede Abteilung eine Firma, also eine GmbH. Also jetzt übertreibe ein bisschen, aber gab sehr viele einzelne Entities, weil man damals gesagt hat, wenn wir dann doch mal was verkaufen wollen, dann ist es einfacher. Und 2018, als ich dann Geschäftsführerin der Ad Factory wurde, haben wir, ich glaube damals sogar 5 GmbHs mit der Ad Factory verschmolzen, weil wir gesagt haben, das muss nicht alles in einzelnen Entities waren. Das war Licensing, lag dann bei mir, eine eigene Firma, unser Artist Management, Starwatch und noch mehr.
Warum, sag mal, die Frage kommt gerade bei mir auf, warum bist du eigentlich nie ins Kerngeschäft gewechselt? Also eben kann man auf der einen Seite sagen, ich fand das Neue immer spannend, ich wollte mich immer auf was Neues konzentrieren. Du hättest aber auch sagen können, ich gehe jetzt mal komplett ins, ne, damals noch linear margenstarkes Geschäft, ich gehe jetzt mal ins klassische Fernsehen.
Ja, ich kam ja gar nicht so sehr aus dem Content, auch wenn Content und der Erfolg von Content immer den Erfolg dessen, was ich gemacht habe, ausgemacht habe. Aber also in jeder Etappe, ehrlich gesagt, in der ich war bei ProSiebenSat.1, fand ich immer, dass ich selber den coolsten Job hatte. Also ich hatte gar keine Ambition, weil ich meine, man muss sich mal überlegen, ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo ich im Prinzip, wenn ich wollte, jeden Tag in den Vorstand gehen konnte und sagen konnte, hey, ich habe eine neue Geschäftsidee, wollen wir das machen? Und man hatte natürlich über die Jahre sich auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Also die wussten auch, okay, wenn ich jeden Tag kommen würde, würde es nicht funktionieren. Aber wenn ich dann mal kam und eine Idee hatte, dann wurde die eigentlich auch meistens mitgetragen. Und ich meine, das war natürlich eine Spielwiese für mich, also eine Option, die hätte ich so wahrscheinlich in keiner anderen Firma gehabt. Also ich habe da wirklich bin da total dankbar, dass das möglich war und dass man da eben diese Freiheiten hatte, auch Dinge auszuprobieren. Und du sagst es, dann kam eben die Zeit, weil wir ja hier auch, wir sitzen hier im Podcast-Studio bei uns, denn das ist auch ein gutes Beispiel. Podcast war auch etwas, was wir damals angefangen haben, aus diesem Musikumfeld zu denken, aus dem Starwatch-Umfeld, weil wir kamen aus dem Audio ein Stück weit, wir kannten im Podcast, dieser Markt entstand gerade, man hat nach USA rübergeguckt und gesagt, oh, da passiert irgendwas. Wie geht das in Deutschland los? Und dann haben wir damals wirklich total unterm Radar, also da bin ich tatsächlich noch nicht mal an den Vorstand gegangen, um zu fragen. Erst als wir den ersten großen Deal schließen wollten, da brauchten wir ein bisschen Geld, aber ganz am Anfang haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal unterm Radar, probieren mal einen Galileo-Podcast, wir produzieren den jetzt mal, weil wenn wir fragen, wollen die das ja selber machen. Und dann wirklich auch ohne großes Investment haben wir uns so ein bisschen ausprobiert und haben so die ganz ersten Gehversuche gemacht. Und es hat auch kein anderer im Unternehmen gemacht. Das war auch gar nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, hey, strategisch müsst ihr das machen, weil Neugeschäft, sondern wir haben es einfach gemacht. Das ist 4 Jahre her. Dann irgendwann sprach sich rum, ach so, Podcast, das machen übrigens die. Und es lag nahe, also das waren ähnliche Partner wie in der Musik, die Plattform Spotify, Apple und so weiter. Die Anwälte, die sich dann da so in der Podcast, in der jungen, frühen Podcast-Branche rumtrieben, waren die gleichen, die auch in der Musikindustrie viele Jahre waren. Und wir haben dann die Verträge auch ähnlich gestaltet, wie wir das aus der Musikwelt kannten. Und irgendwie war dann auch intern so, ah ja, okay, das macht ja total Sinn, okay, dann machen die jetzt Podcasts. Und dann war tatsächlich der erste große Podcast, den wir bei uns hatten, war AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm von Joko Winterscheid und Paul Ripke. Die haben wir damals abgeworben mit einem attraktiven Angebot, kann man glaube ich sagen. Aber es war für uns ein bisschen der, nachdem wir viele kleine Sachen und erste kleine Erfolge hatten, war das sozusagen für uns der große Schritt rein. Und dann haben wir uns in den Jahren danach sehr darauf fokussiert, vor allem auch, wir sind da sehr stark aus einer Künstlerperspektive reingegangen. Für uns war wichtig, wir wollten mit großen Künstlern und Podcastern zusammenarbeiten, die ein Potenzial haben, groß zu werden oder vielleicht auch schon so die ersten Erfolge hatten. Und haben 7-1 Audio aufgebaut, also wirklich von null auch wieder ein bisschen Startup im Konzern. Das macht bei uns Alex Kraftschick mit seinem sehr, sehr, also super starken Team, wo wir heute von Produktion bis hin zu Marketing, wie können wir unseren Podcastern helfen, ihre Podcasts größer zu machen, natürlich über die ganze Vermarktung. Das ist unser großer USP, dass wir eben die Werbeflächen vermarkten und eben auch die Podcasts auf allen großen Plattformen verfügbar machen. Da zählen heute Baywatch Berlin als großer Erfolg dazu. Mord of X, ein Podcast, der von zwei ehemaligen Volontären entstanden ist. Heute Lynn und Leo sind mit die erfolgreichsten True Crime Podcasterinnen, die sind auch bei uns. Mordlust, ganz viele Football Bromans. Also ich würde sagen, wenn man heute in Spotify auf die Top 20 guckt, dann werden wahrscheinlich so 40-50% bei uns exklusiv im Portfolio sein. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, weil das ist auch eine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die uns zeigt, dass das hier auch sehr, sehr gut reinpasst und natürlich auch, weil es am Ende des Tages, anders als die Musik, ein Abo oder inzwischen ein Produktvertrieb ist, ist es hier wirklich tatsächlich ein Werbegeschäft, was natürlich umso besser hier in den Konzern passt. Und das war eine tolle Zeit. Und drumherum, klar, die anderen Dinge, die dann noch dazu kamen, Studio 71, muss man auch sagen, war für mich jetzt auch eine ganz entscheidende Zeit in den letzten zwei Jahren, weil das ein bisschen auch ein Vorbau war auf das, was jetzt vor mir steht. Also eine erfolgreiche Firma, die aber in Berlin sehr eigenständig agiert hat und wir jetzt in den letzten zwei Jahren daran sehr stark gearbeitet haben, diese Brücken auch nach Unterföhring zu stärken und die Teams besser zu verzahnen und miteinander zu arbeiten, weil wir in diesem jungen Creator-Geschäft natürlich auch nach vorne hin großes Potenzial sehen. Das ist ein Markt, der weiterhin stark wächst. Und da haben wir gerade auch letztes Jahr mit Buzzbird nochmal eine Firma, eine Influencer-Marketing-Firma gekauft. Das heißt auch, das ganze Influencer-Marketing-Werbegeschäft in der jungen Zielgruppe passt natürlich neben Podcast super in unser Vermarktungsportfolio. Genau, da kam jetzt relativ viel zusammen, was dann irgendwie vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, als würde es zusammenpassen, aber tatsächlich sehr, sehr gut sich ergänzt.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Du bist jetzt seit einigen Wochen Chief Platforms and Growth Officer der 7-1 und CEO von Join. Also wenn man so möchte, ist neben der Diversifikation jetzt auch zumindest fürs digitale Kerngeschäft zuständig. Hast aber eine große Historie in der Diversifikation von ProSieben und 1 gehabt. Wie bewirbt man sich auf so einen Job? Der war wahrscheinlich nicht ausgeschrieben.
Naja, ich meine, ich war tatsächlich mit meinen ganzen Geschäftsbereichen, sind wir natürlich ein relevanter Teil, weil in diesem Bereich natürlich viele Wachstumsgeschäfte liegen, die inzwischen wie Podcast auch einen relevanten Beitrag leisten. Aber ich habe mich nicht beworben, weil die Stelle war ja gar nicht ausgeschrieben, sondern die war ja besetzt und der Vorstand hat entschieden, das anders zu machen. Und wie da die Entscheidung auf mich gefallen ist, das wirst du dann irgendwann mal Bert Habertz fragen können. Ich nehme an, dass es natürlich jetzt, also wir haben Join vor einem Jahr vollständig übernommen. Wir haben jetzt eine große Reorganisation bei ProSiebenSat.1 hinter uns. Es geht jetzt sehr stark darum, natürlich Join, wie es in der Strategie von ProSiebenSat.1 jetzt auch ins Zentrum gerückt wurde, eben auch tatsächlich im Tagesgeschäft ins Zentrum zu rücken, in der Exekution, in der Verbindung vieler Gewerke, weil das ist natürlich der Grundstein. Und das heißt, ich kenne natürlich jeden Winkel in diesem Konzern und habe mit allen Bereichen Berührungspunkte und irgendwie kommt jetzt inhaltlich natürlich alles zusammen, was ich irgendwann mal gemacht habe in dieser neuen Rolle in unserem Digitalgeschäft mit Join allem voran. Und nein, ich habe mich nicht beworben, aber ich denke, irgendjemand wird sich dabei was gedacht haben. Da kann ich gar nicht viel mehr zu sagen.
Ich glaube, wenn man jetzt die letzten Minuten zugehört hat, ich glaube, du bist extrem gut vernetzt im Konzern und wie du gerade gesagt hast, du kennst jeden Winkel und weißt sozusagen, welche Knöpfe man drücken muss und das wird dir sicherlich viel helfen. Jetzt ist es so, dass du machst den Job seit wenigen Wochen. Du bist wahrscheinlich gerade dabei, dir den Überblick zu verschaffen. Ich würde behaupten, wahrscheinlich hast du gerade einen der schwierigsten Jobs bei ProSiebenSat.1. Die linearen Erlöse gehen weiter zurück. Q4 ist für viele Broadcaster, zumindest in Europa, ein sehr schwieriges Quartal. In Deutschland, habe ich gerade gelesen, sieht es laut Nielsen zumindest im Moment nach einer leichten Erholung aus. Dennoch erfordert das Digitalgeschäft jetzt ja eigentlich massive Investitionen. Zum einen in Content, aber auch in Technologie, in Plattformen. Wenn man das jetzt kritisch betrachten möchte, hat ProSieben in den letzten Jahren da eher weniger investiert oder sagen wir mal, war konservativer unterwegs. Ich würde es nicht so bezeichnen, aber ich positioniere das jetzt mal absichtlich so. Was sind aus deiner Sicht jetzt die größten Herausforderungen aktuell für dich?
Also ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen, den schwierigsten Job bei ProSiebenSat.1 zu haben. Es gibt, glaube ich, im Moment ganz viele schwierige Jobs bei uns, aber auch, glaube ich, viele mit einem positiven Spirit jetzt. Nach einer Reorga ist man eben mit neuer Energie und neuer Kraft. Und das merkt man gerade im Konzern, dass da viele jetzt nach vorne gucken und sagen, okay, super, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, aber wir wissen genau, wo wir hinwollen. Aber schwierig, ja, ich würde nicht sagen schwierig, sondern vielleicht visibel. Es ist vielleicht der visibelste Job im Moment, weil natürlich, wenn du Join ins Zentrum der Strategie rückst, dann fragen natürlich viele und wollen viele auf allen Ebenen natürlich auch wissen, was da jetzt genau passiert. Also die Herausforderung, du hast es gesagt, Q4, wir sehen, dass der Werbemarkt jetzt zurückkommt und sich ein Stück weit erholt, aber immer noch natürlich mit Herausforderungen auch nach vorne. Also wo, wie, inwiefern sehen wir da jetzt eine Erholung? Wir haben mit Join ein Streaming-Angebot, was anders als die meisten anderen Streaming-Anbieter einen großen Fokus auf Werbung setzt. Das heißt, wir sind auch nach vorne hin strategisch weitestgehend werbefinanziert und nicht nur Subscription oder Abonnenten. Das heißt, dieser Fokus auf ein freies Angebot bedeutet, wir erreichen jeden, wir wollen jeden erreichen. Wir sind ein sehr, sehr breites Angebot und wir treffen die Mitte der Gesellschaft mit diesem Angebot. Aber ja, wir sind vom Werbemarkt natürlich ein Stück weit abhängiger als andere. Die anderen haben natürlich aufgrund der Inflation andere Herausforderungen. Da sitzt der Euro für Abos auch nicht mehr so locker. Aber klar, der Werbemarkt ist und bleibt unser Thema. Wir werden sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Und natürlich ist eine große Herausforderung jetzt eben diese ganzen Bausteine. Du hast es gesagt, Investitionsstau würde ich es gar nicht mal nennen. Es ist sehr viel investiert worden. Auch in die Plattform, in das Produkt. Wir haben ein riesengroßes Entwicklerteam im Hintergrund, Leute, die an der Plattform selbst arbeiten. Da ist nicht gespart worden, das würde ich so nicht sagen, sondern dadurch, dass ja Join vor einem Jahr erst vollwertig bei ProSiebenSat.1 reingekommen ist, hat man eben seitdem auch erst diese Steuerungsfunktion. Und jetzt eben nach dieser ganzen Phase ist es der richtige Zeitpunkt, um jetzt auf die richtigen Themen zu setzen, klarer zu werden in der Positionierung und in der Content-Strategie nach vorne. Und das sind Sachen, die wir heute noch nicht besprechen können, aber die vielleicht beim nächsten Mal dann mehr das Thema werden. Also die Herausforderungen, glaube ich, für mich sind einfach nur jetzt zu exekutieren und jetzt die richtigen Fäden zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass wir signifikant in Reichweite, Verweildauer steigern und wir natürlich nach vorne auch ein großes Interesse haben, unsere Partnerschaften auszubauen, die uns wichtig sind für Join.
Ich möchte auch so ein bisschen den Bogen schlagen, eigentlich zum Beginn des Gesprächs. Welche Learnings helfen dir so ein bisschen aus der Musikzeit oder aus den Beginn, aus den ersten Jahren deiner Karriere?
Ja, ich würde sagen, es werden mit Sicherheit Dinge in den nächsten Jahren passieren oder in den nächsten naheliegenden Jahren, die man nicht erwartet heute oder vielleicht heute noch gar nicht erwarten kann, weil sich Märkte verändern, weil sich Vorzeichen verändern. Also ich gehe fest davon aus, dass es so ist, bin mir aber auch relativ sicher, dass wir in dem Moment, wo sich Dinge weichen, in irgendwelche Richtungen stellen, dann dafür aufgestellt sein werden, damit dann auch umzugehen. Und das ist eben, wie gesagt, das, was mich, glaube ich, am meisten geprägt hat. Ein bisschen die Offenheit und die Flexibilität, sich dann auch schnell auf Veränderungen oder Situationen aus dem Markt einzustellen.
Hast du schon so ein paar Themen für dich identifiziert oder bist du gerade noch dabei, dir wirklich den Überblick zu verschaffen?
Ich habe schon ganz viele Themen identifiziert. Ich habe auch einen Überblick, es ist gar nicht so. Ich war auch nicht ganz weit weg vorher. Wir hatten schon vorher eine enge Verbindung zu Join und habe einige Themen da schon eng begleitet. Das heißt, das Onboarding ist für mich gar nicht das Thema. Da bin ich relativ schnell in die Themen reingekommen, weil es auch fast nichts ist, was ich noch nicht vorgemacht habe. Digitale Plattformen habe ich, das hatten wir jetzt gar nicht angesprochen, aber auch in den letzten Jahren habe ich einige digitale Plattformen begleitet. Ich kenne die Produkt- und Tech-Organisation ganz gut. Noch nicht jeden, der aus dem Joint-Team jetzt dazugekommen ist natürlich, aber es sind jetzt gar nicht so viele ganz, ganz neue Themen. Es ist eher so, dass vieles im Kopf ist, aber noch nicht so viel für heute.
Deine Meinung, deine Thesen.
Wenn du 2 bis 3 Jahre jetzt nach vorne schaust, Was sind deine Prognosen für den Medienmarkt? Und ich weiß, es ist immer sehr schwer. 2 bis 3 Jahre ist eigentlich schon eine extrem lange Zeit, finde ich. Was sind deine Prognosen?
Was ganz bahnbrechend Neues werde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, was wir ganz klar sehen, ist natürlich, stellt sich die Frage der Marktkonsolidierung irgendwann auf einer nationalen, vielleicht auch europäischen Ebene, was Streaming und Anbieter angeht, weil wir heute alle natürlich stark unsere eigenen Produkte entwickeln und machen und das auch richtig so ist. Die Frage wird ja nur irgendwann sein, wenn man heute alle Businesspläne aller Streaming-Anbieter nebeneinander legen würde, dann würde wahrscheinlich dabei ein Markt rauskommen, den es gar nicht gibt. Das heißt, wir werden sehen, sozusagen, wer wird in welchem Segment Werbung, Abo-Geschäft, wer wird da eben in 2, 3 Jahren vorne mit dabei sein, wo konsolidiert sich dann in irgendeiner Form oder wo steigen vielleicht auch Anbieter wieder aus. Ich glaube, da werden wir natürlich Bewegung sehen. Das ist aber auch erwartbar. Das würden jetzt 10 andere genauso beantworten. Und im Werbemarkt haben wir natürlich einen großen Wunsch der Werbeindustrie, eine größere Transparenz zu kriegen, eine Messbarkeit, eine Verlässlichkeit. Was ist qualitativ hochwertige Werbung und wo hat die Werbung eben nicht die Wirkung? Jeder misst anders. Ne? Social-Plattformen messen anders als linear, messen anders als Streamer. Also wir haben so viele Währungen und so viele Metriken im Markt, dass das irgendwie es ganz schwer ist, für die Werbeindustrie da den Überblick oder da wirklich eine verlässliche Einheit zu haben. Und der Wunsch wird immer lauter, dass man da eben diese Verbindung findet. Und wir stellen uns da ja auch seit vielen Jahren auf, dass wir digital und TV und lineare Produkte enger miteinander verbinden und da ein ganzheitliches Angebot schaffen. Das wird, glaube ich, ein großes Thema. Also wie werden wir da für die Werbeindustrie noch transparenter als Medienindustrie? Ja. Das, glaube ich, sind so die Hauptthemen, die ich sehe.
Und für dich persönlich, wo bist du in 2, 3 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt einen vollen Fokus auf die neue Rolle. Da plane ich jetzt kein Ende, sondern da plane ich jetzt ganz, ganz viel. Und das wird nicht alles in 4 Monaten stehen, sondern das sind dann zum Teil auch Dinge, die einen Vorlauf haben. Und deswegen ist jetzt mein Blick genau darauf und auf nichts anderes.
Sehr schön. Liebe Katharina, es ist jetzt Ende November. Wann fängt die ruhige Zeit für dich an? Es klingt nicht danach, dass es eine ruhige Zeit geben wird über den Jahreswechsel und über die Feiertage.
Ach doch, das ist ja die einzige Zeit im Jahr, wo man wirklich mal rauskommt. Also ich nehme an, am 22.12. wird wie bei uns allen anderen hoffentlich auch erst alles ein bisschen ruhiger. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.
Sehr schön. Ich drücke dir die Daumen dafür und ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Monaten uns wieder hier treffen und wir über Joyn sprechen. Und ich wünsche dir eine ruhige Zeit.
Vielen Dank, Robert.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
So, das war sie nun, die 18. Episode von Media Stories. Wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, vielen Dank. In der nächsten Folge trifft Holm wieder eine neue spannende Persönlichkeit aus der Medienbranche. Lasst uns gerne eine Bewertung da und folgt uns auf der Plattform eurer Wahl.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.